Tag Christian, schön, dass du wieder mit dabei bist bei dem Podcast.
Hallo Henrik, guten Tag.
Ja, lass uns doch mal das Thema Kernenergie diskutieren. Du bist ja Betriebswirt, deswegen bist du, glaube ich, ein ganz guter Diskussionspartner, denn die Kernenergie ist ja deklariert als grüne, nachhaltige Technologie, nachhaltig vielleicht nicht, aber grün zumindest von der EU und wird ja immer wieder diskutiert als dritte Säule neben Photovoltaik und Wind. Wie siehst du das als Betriebswirt mit der Kernenergie in einem Energiesystem?
Oh je, also ich glaube, da bin ich eher touristisch unterwegs und du fragst jetzt gerade eine Kuh, dass sie dir mal erklärt, wie das mit dem Fliegen ist, glaube ich. Aber gut, ich lese auch ab und zu Zeitungen und kann mir da irgendwie was drauf zusammenreimen. Vielleicht ja mal ganz spannend zu sehen, wenn ich von einem Energieexperten mal gechallenged werde und erklärt wird, warum das jetzt gut oder nicht gut oder was auch immer ist. Also was ich im Kopf habe sofort, was mir spontan einfällt dazu ist, ist das Wort Brückentechnologie, das ich gefühlt ständig während dieser Diskussion in der Zeitung gelesen habe und was zumindest für mich als diesbezüglichen Laien ja auch nicht völliger Grundlage entbehrt, weil so wie ich das verstehe, können wir ja unseren Energiebedarf zumindest heute noch nicht aus erneuerbaren Quellen vollständig bedienen und vor allem sind die meisten erneuerbaren Energiequellen nicht grundlastfähig und das ist die Kernenergie. Und jetzt wollen wir kein Gas mehr, beziehungsweise wir haben kein Gas mehr in der Form wie bisher. Wir wollen keine Braunkohle, weil die so schmutzig ist. Aber wir wollen ja trotzdem noch Elektrizität haben. Wir wollen in unsere Industrie nicht völlig verlieren. Da sind wir schon auf einem guten Weg hin, aber wenigstens das, was noch da ist, bewahren. Ich schätze, wir werden nicht umhinkommen, um uns um irgendeine Form der Energieversorgung, die grundlastfähig und bezahlbar ist, zumindest mittelfristig noch Gedanken machen, die nicht erneuerbare Energie heißt.
Ja und nein. Also ja, die Diskussion wird intensiv geführt. Ich sage mal vor allem von eher konservativen Kräften, die an dem Alten festhalten wollen. Die Kernenergie hat den großen Nachteil, wenn wir jetzt erstmal die ganzen Umwelt- und Endlagerungsthemen mal und Risikothemen mal ausblenden. Aber die Kernenergie hat den großen Nachteil und vor allem auch gegenüber der Kohle, dass sie gar nicht flexibel Strom produzieren kann. Denn die Grundlast, ja, die ist wichtig, aber die ist gar nicht so das Riesenproblem, sondern wir brauchen ja in einem künftigen Energiesystem, nicht heute, denn also heute haben wir halt immer noch den Mix auch mit Kohle und Gas. Aber wenn wir jetzt mal so 10 oder 20 Jahre weitergehen und dann eine Durchdringung mit Photovoltaik und Wind in einem noch viel stärkeren Maße haben, und da müssen wir ja hin, kann die Kernenergie gar nicht auf diese volatilen Energiesysteme reagieren. Das heißt also, wenn innerhalb von kurzer Zeit, und kurze Zeit heißt tatsächlich auf, ja, ich sag mal, Viertelstunde, Stunde Basis, sich die Energieproduktion ändert, weil sich die Windverhältnisse ändern. Bei der Photovoltaik ist es nicht so kritisch. Da ist eigentlich ziemlich genau bekannt, wie die solare Einstrahlung ist. Das schwankt jetzt nicht so stark, wenn man jetzt mal ein ganzes Land wie Deutschland nimmt. Und auf diese Änderungen, die wir dann beobachten, also vor allem im Windbereich, kann ein Kernkraftwerk technisch gar nicht reagieren, weil es viel zu träge ist. Steinkohlekraftwerke können das mittlerweile, weil sie sich an den Markt angepasst haben und erkannt haben, sie müssen, um wirtschaftlich noch am Markt bestehen zu können, haben die sich auch weiterentwickelt, dass sie einfach sehr schnell ihre Produktionsleistung rauf und runter fahren können. Braunkohle kann das zum Beispiel auch nicht. Das liegt einfach an dem Energieträger Braunkohle, der einfach nicht so energiereich ist wie Steinkohle und deswegen diese Kraftwerke nicht so flexibel gefahren werden können. Denn am Ende sind es alles Dampfkraftwerke. Das heißt, ich habe in einem Kessel oder in der Brennkammer verdampfe ich Wasser, erzeuge Wasserdampf, treibe damit die Turbine an. Und dieser Prozess ist relativ träge. Also ich kann nicht innerhalb von Sekunden, wie das jetzt bei einem Gaskraftwerk zum Beispiel ist, die Leistung ändern. Und das muss ich können in einem künftigen Energiesystem. Und diese Trägheit ist, also künftig eher schwierig, vor allem wenn wir an diese großen konventionellen Kernkraftwerke denken, die wir sie jetzt schon haben. Da ist immer noch die Idee mit diesen Small Modular Reactors, also mit Kleinstkernkraftwerken, die ja noch ein paar hundert Megawatt Leistung haben. Ich glaube, Bill Gates ist da irgendwie dran interessiert und investiert. Aber die Technik gibt's noch gar nicht. Also die sind noch gar nicht verfügbar. Vor allem zu einem annehmbaren Preis. Also von daher, ich glaube, dieses Grundlastthema, das wird immer angeführt. Man sagt, das ganze Thema eine Dunkelflaute. Was ist, wenn der Wind nicht weht, die Sonne nicht scheint, dann geht das Licht aus, tut es nicht. Denn wir können das auffangen, nicht in Deutschland, das alleine reicht nicht, sondern wir müssen immer europäisch denken. Wir kriegen das aufgefangen durch Speicher, die wir dann brauchen. Noch nicht haben in dem Maße, aber brauchen. Und dazu zählt halt dass die Batteriespeicher, die stationären, aber dann auch die fahrenden, nämlich die Autos. Wir brauchen die Pumpspeicherkraftwerke, auch die nicht in Deutschland. Die werden wir hier in Deutschland nicht installieren. Das ist viel zu teuer und die Topologie passt nicht, sondern dann nutzen wir einfach die Nachbarländer, Norwegen, Schweden, Österreich, Schweiz. Und dann, was wir brauchen, auch das haben wir heute noch nicht, auch noch nicht hinreichend effizient, Power to Gas, also dass wir dann entweder Wasserstoff machen oder Methan, das wäre dann halt die nächste Stufe. Wobei auch da die Diskussion ist, ich weiß nicht, ob du die mitbekommen hast, dass Frankreich jetzt sagt, sie wollen grünen Wasserstoff aus Kernkraft herstellen, die nennen das dann roten Wasserstoff, ne, die nächste Wasserstofffarbe rot aus der Kernkraft, aber das ist, was mich nur wundert, und das ist eigentlich dann die Frage wieder an dich als Betriebswirt oder Wirtschaftswissenschaftler, ich verstehe in dieser Diskussion nicht, warum man auf die Kernkraft setzt, die eigentlich mit die teuerste Energiequelle ist, die wir haben oder haben werden. Ich rede jetzt nicht von den alten Anlagen, sondern wenn wir jetzt neu bauen, kostet mich eine Einheit Strom aus einem Kernkraftwerk 15 Cent, aus Photovoltaik und Wind 5 Cent. Warum investiere ich als Volkswirtschaft dann in so eine Technologie? Wo ist da der betriebswirtschaftliche Ansatz, der funktioniert?
Also ich glaube, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht der eine von Äpfeln und der andere von Birnen redet. In meiner Wahrnehmung wird ja in Deutschland gar nicht, also zumindest nicht ernsthafterweise darüber diskutiert, dass wir in, du hast eben 20 Jahre gesagt, also dass wir in einem eher langfristigen Zeitraum ganz erheblich in Kernkraft als grundlegendes Element unserer Energieversorgung investieren, sondern die Diskussion ist doch vielmehr, ist die Kernkraft, die heute da ist, erhaltenswert, fortführungswürdig, so dass wir eine Brücke bauen können, bis andere Lösungen, du hast ja eben selber gesagt, dass es das alles heute noch gar nicht gibt, ist die Wasserstofftechnologie, die Batterietechnologie, das ist alles noch gar nicht so weit, dass man es heute schon hätte, dass man sozusagen die Zeit bis dorthin überbrückt mit Anlagen, die schon da sind und, um das ganz klar betriebswirtschaftlich zu beantworten, die sind ja auch schon bezahlt. Diese Investitionen sind ja schon vorgenommen worden, erstens. Und zweitens würde ich als Betriebswirt, das ist irgendwie in der DNA von Wirtschaftswissenschaftlern, glaube ich, schon ein bisschen verankert, man würde immer Rendite und Risiko miteinander versuchen, in ein vernünftiges Verhältnis zu verbringen. Und da sage ich, ich wohne an der französischen Grenze, da gibt's an den französischen Grenzen immer wieder Kernkraftwerke. Das heißt, ich bin ja, also wenn ich jetzt in Risikoklassifizierung denke, ich bin ja sowieso von Kernkraft bedroht und den großen Risiken, die damit einhergehen. Das ändert doch niemand in Deutschland, indem er die Kernkraftwerke, die heute schon da sind, in dieser fast einmaligen Krise, die wir derzeit zu bewältigen haben, sozusagen nicht weiter nutzt. Das ist das, was mir schleift. Dafür gibt es, glaube ich, betriebswirtschaftlich nicht viele Argumente für diese Diskussion. Langfristig bin ich da voll bei dir. Wenn es langfristig natürlich Lösungen gibt und wir können günstig Energie aus Strom und Wind produzieren und haben dann noch irgendwelche Formen der Pufferung, da brauche ich gar nicht lange mit dem spitzen Bleistift zu rechnen, um zu wissen, dass das wahrscheinlich funktionieren wird, gerade wenn es dann auch vernünftige Skaleneffekte gibt. Also ich glaube, das ist unumstößlich. Ich glaube, ja. wir reden über die Diskussion, die heute in den Schlagzeilen ist, nämlich jetzt die Kernkraft fortzuführen, die wir haben, wo die Risiken da sind, wo auch das Entsorgungsproblem ja jetzt schon da ist. Das verursacht gar keine neuen zusätzlichen Kosten. Das ist sowieso schon alles da. Thema Sunk-Cost. Alles schon da. Das sind meine Gedanken dazu.
Ja, wobei, also jetzt, wir in Deutschland haben jetzt noch 3 Kernkraftwerke, die laufen. Die haben wir jetzt auch nochmal verlängert. Wobei der Anteil an Strombedarf, den die jetzt decken, nicht so riesig ist. Klar, wenn wir die abschalten, brauchen wir halt Kohle. Ne? Also wir müssen es ja irgendwie ersetzen, weil wir die Photovoltaik und Wind ja gar nicht so schnell zubauen können. Ich glaube, jetzt in dem Krisenjahr hatten wir noch das zweite Problem, jetzt neben der Gasversorgungskrise, dass die Franzosen ja massive technische Probleme mit ihren Kernkraftanlagen im Sommer und Herbst hatten, sodass wir aus Deutschland heraus Frankreich mit Strom versorgen mussten. Das war eigentlich in den Jahren davor immer umgekehrt, dass die Franzosen uns mit günstigem Kernkraftstrom versorgt haben. Das war jetzt anders. So langsam kriegen die ihre Probleme in den Griff, sodass tatsächlich der Bedarf, glaube ich, in Deutschland die 3 Anlagen weiterlaufen zu lassen, also der ist nicht so groß. Klar, könnten wir es machen, die sind abbezahlt, die produzieren für einen Apfel und ein Ei Strom. Die sind wahrscheinlich bei 3-4 Cent die Kilowattstunde.
Ja, also die laufen auf Grenzkostenbasis wahrscheinlich, brummen die jetzt weiter.
Ja? Genau, ja klar. Und wenn die Strompreise entsprechend hoch sind, können die dann ihren Strom auch an der Börse dann zu sehr gutem Geld verkaufen. Aber die Frage da ist, ist das dann nicht, wie du sagtest, Brückentechnologie nicht eigentlich eher ein Erhalt an einem System, was dann den Ausbau und den Druck auf den Ausbau der Erneuerbaren bremst, weil wir sagen, ja, wir haben die Kiste ja noch, dann lass sie doch noch laufen, dann müssen wir nicht so schnell machen, denn eigentlich müssten wir doch viel mehr Tempo in Photovoltaik, Wind und also Netzausbau gehört auch noch dazu, den brauchen wir auch ganz massiv, dass wir da so ein bisschen das Tempo rausnehmen und uns beruhigen, ja, die Kernkraftanlagen laufen ja noch. Wir können mal langsam machen und lassen uns weiter Zeit, die wir eigentlich gar nicht haben. Das ist so ein bisschen meine Befürchtung in dieser Diskussion. Oder wie siehst du das?
Ja, klar, das ist eine These. Das kann ich total gut nachvollziehen. Ich stelle jetzt mal dagegen, dass diese Diskussion, wie wir sie hier gerade führen, zumindest in meiner Wahrnehmung, ich kenne aber auch viele andere, die diese Meinung teilen würden, eher ideologisch ist. Und ich glaube nicht, dass für Leute, die Geld investieren im großen Stil, eine politische Umgebung, wo Ideologie eine große Rolle spielt, besonders sexy erscheint. Eher das Gegenteil, glaube ich, ist der Fall. Und deswegen wird man das Problem mit solchen Diskussionen keinesfalls lösen, sondern eher verstärken. Alle wünschen sich verstärkte Investitionen in dieses oder jenes, aber Investitionen gehen dorthin, wo auch Zuverlässigkeit und Sicherheit besteht und nicht eine Art von Zuverlässigkeit und Sicherheit, die bis zum nächsten Sondereffekt anhält und dann über den Haufen geworfen wird. Vielleicht nach Eindruck mancher ein bisschen hektisch das ein oder andere Mal. Ich glaube, das ist ein Problem, was natürlich diesen ganzen Transformationsprozess auch erheblich behindert. Ich glaube, das wird unterschätzt in der ganzen Diskussion. Es wird schnell gefordert, da muss woanders investiert werden und so weiter. Aber man stellt sich dann vielleicht auch zu wenig in die Schuhe dessen, von dem man erwartet, dass er investiert, weil der hat womöglich auch Vorstellungen im Hinblick auf Risikomanagement, die deutsche Politiker, glaube ich, eher nicht so erfüllen.
Naja.
Zurückhaltend sagen darf.
Aber wie kriegt man denn, also wer müsste denn noch eine Meinung zu haben? Also was mich so ein bisschen wundert, also das betrifft aber die ganze Energiewende-Diskussion, dass ich nicht so richtig wahrnehme, was auf der einen Seite Volkswirte sagen, weil bei denen würde ich jetzt erstmal sagen, die müssten ja so das große Ganze im Blick haben, vielleicht auch Modelle haben, die dann sagen, also diese Investitionsentscheidung als Staat ist sinnvoll. Eine Investition heißt dann, dass ich, weiß ich, Fördermittel gebe, Subventionen, umschichte, weiß der Herrgott, was man da machen kann. Und auf der anderen Seite die Sozialwissenschaft, die uns doch eigentlich sagen müsste, wie kriegen wir denn eigentlich eine gesellschaftliche Diskussion in die richtige Richtung? Jetzt unabhängig mal von Pro- oder Kontra-Kernenergie, denn die haben wir vor 40 Jahren schon geführt, als die als Tschernobyl war und als der Bau der großen Kernkraftwerke in den 80er Jahren noch lief, die dann weitestgehend ja abgebrochen wurden, müssten die in so eine Diskussion nicht eingebunden werden? Denn aus meiner Sicht als Energietechniker und Physiker sage ich, also der Weg ist klar, die Katastrophe ist sehr deutlich sichtbar in Bezug auf den Klimawandel und Kernkraft ist aus physikalischer Sicht nicht die Energiequelle, die wir nutzen sollten. Das ist der falsche Weg. Da gibt es bessere Technologien, die nachhaltiger sind. Brauchen wir nicht eigentlich die Volkswirte und die Sozialwissenschaftler an der Stelle?
Ja, auch. Also ich glaube, man braucht euch als Energietechniker, man braucht BWLer, die das auf einer Mikroebene ausrechnen. Und man braucht natürlich die Sozialwissenschaftler, die Menschen bei diesen ganzen Ideen abholen und die Volkswirte, die das vielleicht aus einer übergeordneten Makroperspektive beurteilen. Die braucht man, glaube ich, alle. Und ich würde da gar keine Hierarchie irgendwie sehen. Wir müssen alle zusammen daran arbeiten. Aber was passiert denn in Wirklichkeit? Die Frage ist, wird denn auf Leute mit fundierten, großen Wissenshintergründen gehört? Oder werden Entscheidungen dann doch eher nach Wählervorstellungen getroffen und um gefallen zu wollen? Das ist doch eher unser Problem, oder nicht?
Ja, glaube ich auch. Also das ist auch so ein bisschen mein Eindruck, dass da so ein bisschen Klientelpolitik gemacht wird. Ich meine, so läuft das politische Geschäft nun mal. Da darf man jetzt auch nicht vergessen sagen, dann soll der Politiker doch anders entscheiden. Der vertritt ja nun mal seine Wählergemeinschaft und die haben entsprechende Vorstellungen. Aber aus meiner Sicht müsste da mehr Entscheidungsmut, will ich Ihnen mal sagen, in die Diskussion als Politiker. Klar, ich will dann in 3, 4, 5 Jahren wiedergewählt werden. Das ist natürlich mein politisches oder ein haupttreibendes Ziel als Politiker. Aber dieses Projekt der Energiewende, des Klimaschutzes, ist halt kein Projekt für 5 Jahre oder 10 Jahre, sondern eher für 20 oder 30. Und das sind ja Zeithorizonte, die jetzt jenseits vieler politischer Karrieren liegt. Das, wobei ich da trotzdem erwarten würde, dass entsprechende Berater im politischen Betrieb entsprechende Hinweise auch geben können, in welche Richtung man gehen sollte. Das frage ich mich auch manchmal, ob das alles so objektiv ist oder ob da nicht viel zu viel subjektive Einflussnahme passiert, weil einfach Interessensvertretungen dort mitmischen, klar, insbesondere aus der alten Industrie.
Klar. Aber also, jetzt, um nochmal einen halben Schritt zurückzumachen, ich glaube, wir sind jetzt dabei und das könnte ja auch eine Never-Ending-Diskussion sein, ob das jetzt alles ideologisch und politisch und richtig oder falsch ist.
Ja, genau.
Aber mich würde interessieren, was denkst du denn? Du bist ja technisch viel näher daran. Findest du denn die Atomkraft als Brückentechnologie bis Wasserstoff, Batteriespeicherwerke, was auch immer, in marktfähiger Reife vorliegen? Ist das etwas, was du rechtfertigen würdest? Oder was, und falls nein, das ist ja die viel spannendere Frage sogar noch, was denn sonst?
Also, ich denke, also erstmal wieder das Fernziel. Wir können unser Energiesystem vollständig dekarbonisieren, nur mit Photovoltaik und Wind, mit Wasserkraft. Nicht gerade in Deutschland, aber Europa, denn wir müssen es immer europäisch denken, nicht deutsch. Das ist der falsche Horizont, weil wir halt ein europäisches Stromverbundsystem haben. Da habe ich ja schon ein paar Mal in den Podcast-Folgen drüber gesprochen und das erläutert. Das ist immer eine europäische Lösung, keine deutsche Lösung, was die Sache natürlich immer schwierig macht. Und es geht mit Photovoltaik und Wind, mit Wasserkraft, mit den Speichersystemen, die wir technologisch jetzt schon haben. Sie müssen einfach noch weiter im Preis sinken und den Wirkungsgrad müssen wir noch ein bisschen erhöhen. Aber an sich, die Technik ist da. Wir müssen nicht noch warten auf irgendeine Technologie, die noch nicht vorhanden ist. Die Kernkraft, da setze ich jetzt mal den Hut des Physikers auf, das habe ich auch schon mal diskutiert. Es ist halt die stärkste Kraft des Universums, nämlich die Kernkraft. Und die nutzen wir, um Atome zu spalten und Wasser zu verdampfen. Da muss ich sagen, nee, Freunde, also das ist der falsche Weg. Ich denke, man kann die bestehenden Anlagen im Rahmen der geplanten Laufzeit laufen lassen. Auch das wieder europäisch. Ich halte aber wenig davon, wie das jetzt Frankreich macht, Belgien hat das jetzt auch gemacht, Laufzeiten deutlich zu verlängern. Technisch geht das, wenn man die Anlagen wartet, kann man die sicherlich noch 5 oder 10 Jahre weiterlaufen lassen. Dann fehlt nur der Druck, um Photovoltaik und Wind auszubauen und auch die Speichertechnologien voranzutreiben. Also der Fortschritt fehlt und der Ausbau fehlt. Deswegen bin ich der Meinung, Kernkraft wie geplant auslaufen lassen. Mhm. Aus der Kohle müssen wir raus, gar keine Frage, weil ich bin Kind des Ruhrgebiets. Aber Kohle ist nicht der Weg. Ein weiterer Vorteil, wenn wir rauskommen aus diesen importabhängigen Energiequellen, das ist auch die Kernkraft, wir werden immer unabhängiger vom Weltmarkt. Denn wir haben jetzt ja gesehen, was passiert, wenn der Großversorger Russland wegbricht. Dann bricht in Deutschland erstmal die Panik aus, weil die Preise explodieren. Und da muss ich sagen, auch das Uran kommt, also kam aus Russland.
Ja, ja.
Das genau heißt, wir brauchen auch da wieder neuen Lieferanten. Auch den tun wir auf, aber der Weltmarkt sagt sich auch, oh, also bitteschön, dann bezahlt die Uranbrennstäbe. Und das ist, also da muss ich sagen, raus aus der Importabhängigkeit, beim Öl ja genauso. Und dass jetzt dann ein grüner Energie- und Wirtschaftsminister in Katar um Gaslieferungen bitten muss, ist ja auch schon ein Treppenwitz und dergleichen, weil wir das russische Gas nicht mehr haben. Und dann ein letzter Punkt noch zum Thema Brückentechnologie. Die Altkanzlerin Merkel hatte vor einiger Zeit dann gesagt, dass der Diesel eine Brückentechnologie ist. Brückentechnologie nutzen wir nicht seit 120 Jahren wie den Diesel oder seit 70 Jahren wie die Kernkraft. Das sind keine Brückentechnologien für mich. Das sind Technologien, die etabliert sind und uns nicht in das nächste Zeitalter führen. Ganz im Gegenteil, die bremsen uns, den nächsten Schritt zu machen, aus meiner Sicht. Also das ist so, aus Sicht eines Energietechnikers und Physikers. Also raus aus den Fossilen, aber mit einem pragmatischen und vernünftigen Ansatz jetzt auch nicht Hals über Kopf alles zumachen. Das geht natürlich auch nicht.
Ja, ich glaube, geht das nicht tatsächlich aus. Ich glaube, da sind wir beide uns völlig einig, dass es das falsche Wort dafür, aber behutsam passieren muss. Weil ich glaube, wir sind gerade dabei in Deutschland, den Kern unseres Wohlstands, nämlich eine starke Industrie, zu überfordern. Das höre ich überall, von links und das höre ich von ganz vielen Leuten, mit denen ich mich austausche. Und ich glaube, das würde für uns als Gesellschaft ganz schön dramatisch sein. Und diesen Luxus, in dem wir uns gerade befinden, ich glaube, das ist schmerzhaft, wenn man davon wieder was hergeben muss. Und zurzeit sieht das so aus, als ob wir da eher kurz als langfristig von was abgeben müssen. Das wird niemandem richtig Spaß machen, glaube ich.
Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Aber auch da, wieso ist es schmerzhaft? Weil wir einfach in den letzten Jahren zu bequem waren. Wir hatten einfach eine günstige Energieversorgung, insbesondere durch das russische Gas. Das war politisch so gewollt. Das haben wir innerhalb der letzten 10, 15 Jahre so aufgebaut. Und jetzt spüren wir halt diese Abhängigkeit. Die gleiche Diskussion kommt jetzt auf mit die totale Abhängigkeit Europas von der chinesischen Photovoltaik-Modulproduktion. Was ist, wenn die Chinesen sagen, ab morgen doppelter Preis, dann stehen wir auch doof da, weil wir keine eigene Industrie haben.
Die wir mal hatten.
Genau. Die einfach zerstört wurde. Ich weiß nicht, ob das wirklich bewusst war oder ob das nicht eher mangelnder Sachverstand war und gar nicht so, also eher ein Unfall als eine bewusste Entscheidung, weil es auch jetzt eine Mutmaßung von mir. Aber auch diese Industrie bauen wir jetzt ja nicht innerhalb von 2 Jahren wieder auf. Andererseits muss ich sagen, offensichtlich funktioniert es ja, Hochtechnologie nach Deutschland oder nach Europa zu bringen. Du siehst es, eine Tesla baut in Brandenburg ein neues Werk, ein riesiges Werk. Intel hat doch jetzt eine neue Chipfabrik in Planung.
Ja, ach, also das ist ein hervorragendes Beispiel, Henrik. Du meinst die Chipfabrik in Magdeburg.
Genau.
Alle haben sich gefreut. Oh ja, die investieren Milliarden. Danach kam Intel und hat gesagt, naja, Deutschland, jetzt haben wir festgestellt, das ist ja mit der Stromversorgung, die wir brauchen, gar nicht so unkompliziert. Und ihr seid so wenig wettbewerbsfähig in einem internationalen Vergleich im Hinblick auf eure hohen Energiepreise. Die Subvention muss das ausgleichen. Wir brauchen jetzt eine mehr als doppelt so hohe Subvention, damit wir hier unser Chipwerk bauen.
Okay.
Also das heißt, wir bezahlen die Rechnung jetzt sowieso. Ja.
Ja, klar, das ist dann gesellschaftlich, zahlen wir es dann über die Steuern. Andererseits, ne, wird wieder Geld im Land erwirtschaftet. Die Leute sind in Lohn und Brot. Wobei Arbeitslose gibt es ja auch quasi im Moment kaum. Das ist ja gefühlte Vollbeschäftigung, die wir haben. Und auch Tesla hat sich sicherlich einiges an Fördermitteln gesichert in Brandenburg. Aber auch so läuft es. Ich glaube, du kannst heutzutage keine Großindustrie mehr in ein Land locken ohne steuerliche oder sonstige. Ja. Also das ist so. Ich habe das damals noch während der Promotion erlebt in Bochum. Da ist ja dann Opel. Irgendwann hat die Pforten dicht gemacht. Dann war Nokia da. Und Nokia ist dann auch irgendwann weggegangen. Ich glaube, die haben dann ein Werk in Rumänien aufgebaut. Da war auch große Aufregung in Bochum, weil es auch ein großer Arbeitgeber war. Und es nur hieß, ja, Heuschrecke, und die haben nur die Subventionen kassiert und jetzt im Auslaufen, dann gehen sie woanders hin. Ich glaube, in Rumänien waren sie auch nur 2 Jahre und sind dann wieder weitergezogen. So arbeiten Unternehmen halt. Und da sollte man, glaube ich, auch nicht die Augen vor verschließen, dass das Wirtschaftssystem so nun mal funktioniert. Denn wenn ich es so nicht mache, geht die Firma halt vor die Hunde. Das ist halt auch so, ne? Also, aber ich glaube, ich meine, bei den Energiepreisen, das vielleicht noch so als letzter Aspekt, man darf ja nicht vergessen, dass die Industrie zahlt natürlich nicht die Preise, die wir als Privatkunden zahlen. Also die sind nicht bei 40 Cent. Und wenn die eine gute Einkaufspolitik haben, auch da machen die Unternehmen immer noch viel zu viele Fehler, haben die ja Einkaufspreise im Bereich von 10 bis 15 Cent die Kilowattstunde. Und das ist wettbewerbsfähig in Europa. Also es ist ja nicht so, dass jetzt die Unternehmen in Deutschland doppelt so viel zahlen wie in Frankreich oder in Großbritannien. Auch das ist nicht so, wenn man sich anguckt, wie die britische Wirtschaft im Moment leidet, außerhalb der EU, ist auch dann die nächste Podcast-Folge fällig zum Thema Brexit, wobei das nicht mein Thema ist. Also von daher, ich glaube, das ist so komplex und so ineinander verwoben. Ich glaube, da gibt es sowieso kein klares Ja oder Nein. Um aber das Eingangsthema abzuschließen, also ich persönlich muss sagen, schaltet die Kernkraftwerke ruhig ab in Deutschland. Die 3 Kisten machen den Kohl wirklich nicht fett in dem europäischen Stromverbundsystem. Damit retten wir weder den Planeten noch irgendwas anderes. Die Kernenergiekompetenz ist auch nichts, was jetzt zukunftsfähig ist. Also aus meiner Sicht können die jetzt im April abgeschaltet werden und dann geht's weiter. Also da habe ich jetzt keine Sorgen, dass wir dann nächsten Winter wieder Angst haben müssen vor irgendwelchen Blackouts, die nicht auftreten werden.
Okay. Gut, aber mit Atomstrom von den Nachbarn und zu vielleicht hohen Preisen. Das muss man schon vielleicht noch.
Wobei der hohe Preis, wie gesagt, kam jetzt diesen Herbst jetzt nicht nur wegen des Ukraine-Kriegs daher, sondern auch, weil die Franzosen einfach massive Versorgungsprobleme hatten. Sodass die Franzosen auf dem europäischen Markt den Strom einkaufen mussten. Das hat bei uns den Strompreis in die Höhe getrieben, weil wir Kohlestrom nach Frankreich geliefert haben. Mhm. Das ist aber auch nun mal im europäischen Partnerschaftssystem so. Wir helfen unseren Freunden. Und wenn die keinen Strom haben, dann kriegen sie welchen von uns. Dazu müssen wir dann halt mal ein paar Kohlekraftwerke wieder anschmeißen. Das wird, denke ich, jetzt nächsten Sommer nicht so kritisch werden, wenn die Franzosen ihre technischen Probleme im Griff haben. Hoffen wir mal. Und dann ist auch, glaube ich, diese Preisdiskussion etwas entspannter, denn auch jetzt sind die Energiepreise an der Börse, zumindest sowohl Strom als auch Gas, einigermaßen normal. Also das hat sich alles wieder sortiert. Ich glaube, das war auch so ein bisschen Panikreaktion.
Ja, mit Sicherheit.
Gut, ich glaube, eine Lösung finden wir sowieso nicht zu dem Thema, aber trotzdem war spannend zu diskutieren. Mal so eine andere Sichtweise.
Ja, das geht mir genauso. Vielen Dank dafür.
Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Es bleibt spannend und ich glaube, und das ist vielleicht dann eine Sache auch für die jungen Menschen, die sich mit diesen Themen beschäftigen, es gibt genug Fragen, die man doch beantworten kann und die man technisch lösen kann. Also da muss man sich, glaube ich, keine Sorgen machen. Ich würde, glaube ich, nur keine Kernkraft mehr studieren. Das ist, glaube ich, jetzt nicht mehr so das Ziel. Aber trotzdem sehr spannend. Also Physik kann ich nur jedem empfehlen, der jetzt nicht weiß, was er noch studieren soll. Physikstudium geht immer.
Ja, was liegt näher?
Ich wollte gerade sagen. In dem Sinne, Christian, besten Dank fürs Gespräch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.
Bis dahin. Jawohl. Tschüss, Henrik. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.